Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
So, ein Betthupferl. Das ist eigentlich ein Betthupferl eigentlich. Also zumindest für mich. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Zu einer Einschlafnabelshow. Also, wann ihr das hört, weiß ich nicht, aber ich nehme das jetzt gerade hier so kurz vom Schlafen gehen auf. Vielleicht werde ich dann müde. Ich bin eigentlich schon müde, aber ich kann noch nicht so richtig gut schlafen. Es war ein langer Tag heute. Endlich mal wieder schönes Wetter. Der Wind kam aus Afrika. Vielleicht aus Portugal, wenn der Wind, der in Portugal kam, vorher aus Nordafrika kam. Dann könnte der Wind auch heute aus Portugal gekommen sein. Es war auf jeden Fall sonnig warm und wir haben die Gelegenheit genutzt zu einem Ausflug. Wir sind nach Bamberg gefahren. Bamberg ist überhaupt immer ein Ausflug wert. Das wissen nicht nur wir, das wissen auch unzählige Japaner und Japanerinnen, die dort heute, also unzählig waren sie nicht, man hätte sie zählen können. Es waren genug, um viele zu sein, aber noch nicht so viele, dass sie Bamberg überschwemmt haben. Das wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen deutlich anders werden. Immerhin war heute Freitag, wenn da morgen wirklich hier 27 Grad, um Himmels Willen, das kann doch nicht sein. Der Sahara-Staub wird das schon verhindern, dass es 27 Grad werden. Sahara-Staub, meine Güte. Der Sahara-Staub hat tatsächlich auch die letzten Tage sehr geprägt. Auf jeden Fall ist Bamberg sehr schön. Ich habe keine Lust über Bamberg zu reden. Ich könnte euch jetzt über alles übersagen, über Klein-Venedig und die alten Häuser und dieses tolle Haus auf der Brücke und den Dom und die Altstadt und das lest das selber nach oder sucht euch irgendwo auf YouTube oder sonst wo eine Doku über Bamberg. Das ist bestimmt es ist hier kein Reisepodcast, weil ich müsste jetzt auch erstmal den Computer einschalten oder mein Handy. Wo habe ich denn mein Handy hingetan? Und dann kann ich euch auch nur Wikipedia vorlesen, weil ich ohnehin alles vergessen habe. Aber ich werde so ein paar Highlights des heutigen Tages mal schauen, was bei rauskommt. Erste Erkenntnis auf der Fahrt nach Bamberg, als wir an Schweinfurt vorbeikommen, unterfränkische Industriestadt, Schweinfurt, Kugellager, vielleicht schon mal gehört. Ich bin dort zur Schule gegangen, deutlich wichtiger als jedes Kugellager. So, Schweinfurt, habe ich heute erfahren, hat einen Bannwald. Jawohl, einen Bannwald. Was immer man sich darunter vorstellen mag, ist es wahrscheinlich falsch. Falls ihr nicht zufällig wisst, was ein Bannwald ist, ich wusste es nicht. Es gibt, wenn man von Schweinfurt aus Richtung Osten fährt, nach Richtung Oberfranken, Richtung Bamberg, dann kommt direkt so auf der Höhe, kurz nach Schweinfurt, vor dem Steigerwald, Mittelgebirge, ein kleiner Haufen Bäume, und in diesem Haufen Bäume, linke Seite von der Autobahn aus, befindet sich etwas, was ich für den ersten Moment für eine Art Industrie- oder Bauruine gehalten habe. Zumindest sah das so aus. Mein Vater hat mir erklärt, das ist der Schweinfurter Bannwald. Ja, in den 90ern wurde dieses Stück Wald von einer Kommission zu einem Bannwald erklärt. Mit einer knappen Mehrheit. Die Mehrheit bestand aus Leuten in dieser Kommission, die nicht aus der Gegend waren, die das für eine tolle Idee gehalten haben. Und die Leute, die aus der Gegend waren, zu denen mein Vater gehört hat, die hielten das für eine vollkommene Schnapsidee. Ein Bannwald, das hat man in Gebirgen zum Beispiel, in Alpen. Beispielsweise, da wird ein Stück Wald stehen gelassen, das schützen soll vor Gefahren aus der Umgebung, aus den Bergen, beispielsweise Lawinen. Nun ist es so, dass der Steigerwald zwar in der Nähe liegt, aber irgendwie nicht so berühmt ist für seine Lawinen. Eher so gar nicht. Und das Werntal, in dem das liegt, das ist ja nicht mal, dass dieser Bannwald am Main liegt, sondern im Werntal. Die Wern ist ein kleiner Bach, der läuft auch durch Werneck durch. Der hat auch schon mal böses Hochwasser. Aber ich weiß nicht, ob so ein Waldstück dagegen irgendwas hilft. Ich habe auch keine Ahnung, was ein Bannwald, das wusste mein Vater auch nicht mehr, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat, ob es da irgendwelche Auflagen gab, ob man dann Umweltschutz, was Gutes oder was Schlechtes gebracht hat. Alles, was er noch wusste, war, das war in den 90ern und das war das letzte Mal, dass er dieser Kommission angehört hat. Danach ist er nämlich ausgetreten mit der Begründung, wahrscheinlich inoffiziell, dass er seine Zeit auch für anderen Blödsinn verschwenden kann als dafür. Kann man verstehen. Wer weiß, ob dieser Wald heute noch ein Bannwald ist, aber inmitten dieses Waldes befindet sich dann ein Lager für Bauteile. Das ist, ob das mit Naturschutz oder Schutz, wer da was schützt, dieses Bauteillager wird wahrscheinlich von der Umgebung geschützt, denn es ist von diesem Bannwald umgeben. Na gut. Gut, das war das Erste, was ich gelernt habe. Das Zweite, was ich gelernt habe auf dem Weg heute, ist, dass ich heute keine Schilder hätte lesen sollen, weil ich mich permanent irgendwie seltsam verlesen habe. Das Erste, was ich falsch gelesen hatte, war knuspriges Oberfranken. Da sind wir gerade die Grenze nach Oberfranken überschritten. Das ist die Grenze, also von... Grenzgänger waren wir da heute. Knuspriges Oberfranken. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass es Genussregion Oberfranken hieß. Was ja auch stimmt. Oberfranken ist bekannt für sein leckeres Bier, für also viele, viele, viele Biersorten. Da ist Oberfranken noch bekannter als Unterfranken. Unterfranken ist eher Weinregion. Oberfranken hat die fantastischsten Biere. Unter anderem in Bamberg das von mir sehr beliebte Bamberger Schlenkerler. Das Schlenkerler, das ist ein sehr dunkles Raugbier. Das schmeckt auch wirklich geräuchert, weil die Zutaten, Weizengerste, keine Ahnung, frag mich jetzt nicht nach der Bierzubereitung, ich wusste das mal alles. Das wird vor dem Brauvorgang geräuchert und hat tatsächlich dadurch ein Raucharoma. Das ist nicht bei allen gleichermaßen beliebt, auch nicht bei allen BambergerInnen gleichermaßen, denn viele finden das tatsächlich eher abstoßend. Es ist halt ein Raucharoma und dann hat sich da dieses Vorurteil gefestigt, Schlenkerler schmeckt nach Räucherschinken. Tatsächlich schmeckt es halt geräuchert. Aber wenn man sonst nichts Geräuchertes isst, dann denkt man an Schinken. Das Geheimnis beim Schlenkerler ist, dass man nicht den ersten Schluck zaghaft, so ein Zuzussel-Mini-Schlückchen auf der Zungenspitze, weil dann hat man tatsächlich nur den Rauchgeschmack und sonst nichts, sondern man muss einen kräftigen Schluck nehmen, einen großen kräftigen Schluck, auch nicht aus der Flasche, sondern aus dem Glas. Es muss so ein bisschen Luft mit in der Mundhöhle sein, dass sich das Aroma wirklich gut ausbreitet. Und dann hat der Schlenkerler ein ganz fantastisches, herbes, dunkles Aroma, super lecker, sehr süffig, aber ich habe heute tagsüber trotzdem drauf verzichtet, sondern erst zum Abendessen zu Hause eins geöffnet, denn das knallt ganz schön und dann kriegt man einen ziemlich dicken Kopf. Also heute Mittag gab's kein Bier, dafür Karpfen. Wir haben leckeren Karpfen gegessen. Mein Vater blau, was ich sonst normalerweise auch sofort bevorzuge, Karpfen blau, schön mit Kartoffeln, Butter, Meerrettich, Sahne-Meerrettich. Aber ich habe diesmal mir war eher knusprig zumute, ne? Knuspriges Oberfranken, gebackener Karpfe in einer Pfefferpanade, lecker, oh, unglaublich lecker. Aus irgendeinem Grund, vielleicht war es tatsächlich das knusprige Oberfranken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Karpfenblau ist eher ein Herbst- oder Winteressen. Gebackener Karpfen, das ist der Übergang zum Sommer. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum, war aber so. Jedenfalls sehr lecker. Was habe ich noch? Bringen wir die Verleser mal zu einem Ende. Ich habe es mir aufgeschrieben auf eine Papiertüte, in der ich heute Unterhosen gekauft habe. Ich habe jetzt eine Tüte mit Unterhosen in der Hand. Ich möchte euch nicht mit Details belästigen, aber ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, so, gut. Das haben wir hinter uns gebracht. So, da habe ich es mir drauf geschrieben. Ich hatte nichts anderes zum Draufschreiben. So, der Satz, den ich heute in der Eisdiele, wir saßen da an der Brücke, gibt es ein paar sehr schöne Eisdielen und wir haben da unsere Lieblingseisdiele. Und ich hatte zuerst überlegt, Malaga-Becher, ich war ja, also Malaga-Eis ist ja bekanntermaßen, wenn man auf Rosinen steht, die Königin unter den Eissorten, während Schlumpfeis nur der kurzsichtige Bundeskanzler unter den Eissorten ist. Das ist der blinzelnde, seine Mütze suchende Bundeskanzler. Jawohl, ihr wisst, welcher gemeint ist. Hoffe ich einfach mal. Es wäre traurig, wenn ihr irgendeinen anderen Bundeskanzler mit einem Schlumpf verwechseln würdet, was doch so offensichtlich ist. Ich habe vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen, dass es in Amberg, also nicht Bamberg, sondern in Amberg, das ist hinter Nürnberg noch, in einem Museum gab es bis vor einiger Zeit eine Reiterstatue mit Angela Merkel. Das finde ich großartig. Eine Reiterstatue mit Angela Merkel. Von Angela, also oben auf dem Pferd saß Angela Merkel mit Raute. Die ist dann irgendwann bei einem Sturm zu Bruch gegangen, aber die Büste von Angela Merkel mit der Raute, mit der Handhaltung, die steht noch. Großartig. Das ist doch fantastisch. Reiterstatue. Also ich finde, Staatsoberhäupter brauchen Reiterstatuen. Angela Merkel saß da auch recht statisch auf diesem recht statischen Pferd. Das war also keine dynamische Haltung. Hat sehr gut gepasst. Das sah fantastisch aus. Worauf würde jetzt Olaf Scholz sitzen? Wir sind uns da nicht so einig. Wir schwanken zwischen einem Maulesel und einem dreihöckrigen Dromedar. Ja. Kohl, das wäre klar, wie heißen diese großen Haflinger, diese großen Pferde, diese großen kaltblütigen, dicken, mächtigen Pferde. Nur darauf kann ein Helmut Kohl sitzen und Macht ausüben. Schröder hätte wahrscheinlich irgendeine dynamische Pose. Das Pferd muss aufsteigen, sich aufbäumen und kriegerisch wirken. Wer weiß schon. Ja, Was wollte ich denn? Ah ja, die Königin unter den Eissorten. Also ich hatte heute überlegt, soll ich jetzt einen Malaga-Becher nehmen und dann vielleicht nach dem Schlumpfeistest vor einigen Jahren jetzt einen Malaga-Eistest machen? Aber ganz ehrlich, vor ein, zwei Wochen haben wir hier in Werneck in der Eisdiele gesessen am ersten schönen Tag und haben alle einen Malaga-Becher gegessen. Und der war so fantastisch lecker. An diesem Malaga-Becher aus der Werneckar Eisdiele muss sich eigentlich nun ab sofort jeder Malaga-Becher messen. Und das ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn dieser Malaga-Becher und dieses Malaga-Eis mit diesen großen, saftigen, hellen Rosinen, die hellen Rosinen, die viel leckerer sind als die dunklen, vorausgesetzt man mag Rosinen, sind so fantastisch gut und dieser ganze Becher ist so gut zusammengestellt. Da kann sich eigentlich nichts mehr daran messen. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also habe ich heute auch beschlossen, ich werde jetzt keinen Malaga-Becher nehmen, sondern ich habe mich auf Baileys Delizioso-Becher entschieden, der zwei leckere Dinge vereint, die ich sehr mag. Zum einen Baileys, das ist dieser Sahne-Likör, schon ewig nicht mehr getrunken habe, aber ich mag ihn sehr, den ich zum allerersten Mal kennengelernt und getrunken habe mit Eiswürfeln und das hat mich umgehauen, sowohl Geschmack als auch Wirkung, auf einer Klassenfahrt nach Berlin. Nun sind ja Oberstufenklassenfahrten prädestiniert, um sich zu besaufen. Aber das ist dann, glaube ich, doch ungewohnt mit Baileys. Na gut. Aber diese Klassenfahrt war, was das angeht, ohnehin speziell. Normalerweise versuchen ja die Lehrer eher, die Schüler sich vom Betrinken abzuhalten. Und mindestens ein Drittel der damals uns begleitenden Lehrkräfte war eher damit beschäftigt, uns das Tequila-Trinken beizubringen. Nicht Baileys. Baileys habe ich von einer Klassenkameradin kennengelernt bekommen. Das Tequila-Trinken von unserem Deutschlehrer beigebracht gekriegt. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren die, wann waren das? 89, 90, um den Dreh rum. Also die Mauer, wann war denn das? Das müssen wir mal nachdenken, wie peinlich. Die Mauer stand noch, war aber schon ziemlich abgeklopft. Man kam noch in den Osten und es war auch noch der Osten. Man musste noch ein, sag mir doch bitte mal, welche Jahreszahl das war. Also man musste noch ein Visum in den Pass sich stempeln lassen. Das war kurz dann später darauf dann schon nicht mehr. Mann, oh Mann. Und man, ich habe dann in Ostberlin auch noch D-Mark in Ostmark getauscht und davon Ostsachen eingekauft. Ich glaube, Aquarellkasten und Farben und DDR Schwarz-Weiß Kleinbildfilme für die Kamera und so. Es war abenteuerlich. Ja. Okay, gut. Eiscreme. Und das zweite war neben Baileys in dem Eisbecher. Das zweite, was in dem Eisbecher war, Toblerone-Stücke. Also, der konnte nur gewinnen, dieser Eisbecher, weil wir ja in letzter Zeit so wenig Schokolade gegessen haben. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich in der Fastenzeit ja tatsächlich gefastet habe, denn ich habe in, ich weiß nicht wie vielen Wochen vor Ostern, tatsächlich keine Schokolade mehr gegessen. In der sehr richtigen Annahme, dass wir an Ostern mit Schokolade überschwemmt werden und das Zeug essen können, bis es uns zu den Ohren wieder rauskommt, habe ich tatsächlich vorher auf Schokolade verzichtet. Bewusst sogar. Ich habe gefastet. Es ist beschämend, aber ich habe gefastet. Da muss ich erstmal mit fertig werden. Peinlich. Peinlichst. So, wir produzieren unser Eis noch genauso wie früher, als es noch keine chinesischen Hilfskräfte gab. Dieser überraschend irritierend rassistische Satz ist mir begegnet auf dem Weg zur Toilette. Ich habe ihn nur so im Vorbeigehen gelesen und erst auf der Toilette habe ich angefangen darüber nachzudenken. Was habe ich da gelesen? Chinesische Hilfskräfte? Was soll das denn? Also auf dem Rückweg habe ich dann erkannt, dass da durchaus nicht von chinesischen Hilfskräften, sondern von chemischen Hilfsmitteln die Rede war. Gut, das habe ich dann auch eher in Kauf genommen, akzeptiert, schon einfach, weil das Eis lecker war. Und ich dachte, bitte, okay, gut, versöhnt. Aber man sollte aufpassen, was man liest. So. Was hatten wir denn heute noch? Italienischer Supermarkt. Das war echt multikulturell heute. Wir waren auf der Suche nach irgendeinem großen chinesischen italienischen Supermarkt, auch in Bamberg. Da gibt's mehrere und wir haben sie beide nie, also den wir gesucht haben, haben wir nicht gefunden, aber in einem von ihnen waren wir dann, haben dann groß eingekauft und haben Käse und Schinken und solche geilen Dinge gekauft und Kaffee und Kolombe, die jetzt etwas billiger waren, damit wir auch in den nächsten Tagen noch zum Kaffee trinken uns mit diesem geilen Zeug vollstopfen können. Und es ist heute zum Abendbrot schönes italienisches Weißbrot mit geilstem Käse und Oliven gab. Und dazu habe ich dann das Bamberger Schlenkerler getrunken. Ist eigentlich also kulturell ein gewisser Bruch, obwohl es sehr gut zusammengepasst hat. Und einer der Käsesorten war ein sehr herber, würziger, deftiger Käse mit einer leichten Zitrussäure, weil oben auf der Rinde Orangenscheiben drauf waren. Boah, war das geil. Ich habe leider vergessen, wie er hieß, aber ich habe den gesehen und wollte ein Stück haben. Und dann haben wir uns ein Stück davon abschneiden lassen. Ja, Culture Clash war auch zur Unterhaltungsbegleitung des Abendessens, denn im Radio lief dann plötzlich Wagner. Wir hatten vorher Bayern 1, das war so nervtötend und dann haben wir einfach spontan auf irgendeinen anderen Knopf gedrückt, dann lief klassische Musik. Ich dachte, ach ja, Klassik ist immer schön. Bei uns in der Familie kann man mit Klassik nicht viel falsch machen, das hören wir alle gern. Hatten dann Klassikradio gehört und von einem Moment auf den nächsten donnerte dann die Ouvertüre von Lohengrin durch den Raum. Das ist auch ein bisschen aufgedreht. Italienischer Käse, Bamberger Rauchbier und Lohengrin. Jawohl, so gehört sie. Eigentlich hätten wir wenigstens Caruso singen lassen müssen oder so. Aber nein, Wagner. Nun ist ja Wagner ähnlich wie das Bamberger Rauchbier ein Genuss, der eher speziell ist und nicht von allen gleichermaßen geschätzt wird. Ich mag Wagner. Allerdings bin ich kein großer Opernliebhaber, sondern Wagner-Oper würde ich auch nicht durchstehen. Vor allem, weil ich bei dem Gesang immer befürchten muss, dass es dann irgendwann kippt bei mir, mein Musikverständnis, und ich die banausischen Segel strecke, während ich so eine Wagner-Ouvertüre eigentlich immer sehr gerne höre. Sie ist ja irgendwann auch vorbei, während so eine Oper gefühlt ewig weitergeht. Nun ist es mit Wagner so, und da werden mich jetzt alle MusikliebhaberInnen wahrscheinlich innerlich steinigen, weil ich jetzt den Banausen spielen muss. Wagner ist eigentlich nicht so anspruchsvoll, wie es wirkt. Wagner ist für die klassische Musik in etwa das, was der Hollywood-Blockbuster für die Filmlandschaft ist. Sehr pompös, sehr bildgewaltig, sehr unterhaltsam und nach immer wiederkehrenden gleichen Strickmustern leicht zu reproduzieren. Mit anderen Worten, Wagner hat etwas Großartiges für die Musik geleistet. Er hat das Leitmotiv erfunden. Etwas, das es vorher nicht gab. Also diese immer wiederkehrende Musik, dieses immer wiederkehrende Thema, das er in vielen Variationen in seinen Stücken immer wieder eingebaut hat, wodurch er seine Opern endlos in die Länge ziehen konnte. Das ist fantastisch, und das aber ausgeschmückt und bombastisch inszeniert. Und wenn ihr jetzt mal hergeht und schaut mal auf, was weiß ich, Spotify oder wo immer ihr eure Musik streamt, nach irgendeiner Playlist für klassische Filmmusik. Und dann hört mal beispielsweise Lohengrin, Ouvertüre. Ihr werdet feststellen, möglicherweise, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil ich bin mir jetzt sicher, ich werde hier niemanden bekehren, aber vielleicht wird der ein oder die andere da sein, die jetzt, zu denen ich durchdringen kann, die dann sagen, ja, ganz so unterschiedlich ist das gar nicht. Da ist doch ein bisschen was dran. Mal schauen, vielleicht rede ich ja auch nur Blödsinn. Aber das ist so meine persönliche Einstellung zu Wagner. Meine Lieblingsversion von Wagner ist die mit Bugs Bunny und Elmer Fudd. Kill the Rabbit, kill the Rabbit, kill the Rabbit, kill the Rabbit. Ba-ba-ba-ba. Naja, dann damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ebenfalls Kulturbanausentum der interessanteren Art ist. In Bamberg gibt es einen alten Brunnen, den Maximiliansbrunnen. Der steht auf dem Marktplatz, da ist obendrauf König Maximilian, und rings um ihn herum auf den Brunnenecken andere eher noch ältere Könige. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert der Brunnen ist. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert der Brunnen ist. Wie peinlich ist das denn jetzt? Ich weiß nicht mal, aus welcher ungefähren Zeit. Aber auffallend ist, während dort die Könige und Königinnen, die da unten auf dem Brunnen sind, sehr idealisierte Gesichter haben mit Kronen und würdigen Häuptern und Bärten. Und hat dieser Maximilian da oben zwar diese Siegerpose, aber einen doch sehr durchschnittlichen Kopf. Das ist so ein Allerweltskopf, der eigentlich nicht sehr königlich aussieht. Das war ein bayerischer König, soweit weiß ich das. Das ist also durchaus, ist halt so ein Allerweltschädel, der einem auch so in der Art, nur der Kopf von König Maximilian auf diesem Brunnen könnte eigentlich einem überall auch im Supermarkt über den Weg laufen. Nun halt nicht in dieser Pose und mit dem Gewandung, die er diese Figur da trägt. Das Interessante ist aber eigentlich, auf einem der Pfeiler ist die Kaiserin Kunigunde dargestellt. Und diese Kaiserin Kunigunde von dem Maximiliansbrunnen auf dem Bamberger Marktplatz von dieser Statue findet man eine Replik, hergestellt von einem fränkischen Bildhauer, ich glaube auch so in den 90ern. Die findet man in Tokio wieder. Der hat für die Bunker-Universität in Tokio diese Figur reproduziert. Die steht dort in einem Hof auf einem, ich glaube, modernen weißen, ich weiß nicht, ob es ein Elfenbeinsockel ist oder Elfenbein darstellen sollender Sockel, mitten in Tokio. Weil die Delegierten der Bunker-Universität so begeistert von Bamberg waren und diesen Brunnen so schön fanden und sie wollten etwas aus Bamberg mitnehmen und sie wollten eine elegante Frauenfigur haben. Das war tatsächlich der Wunsch, eine elegante, schöne Frauenfigur. Also wurde die Kaiserin Kunigunde repliziert und steht jetzt in Bamberg. Das heißt, in Tokio, das Original steht in Bamberg. Ich glaube nicht, dass das Original, der vielleicht in dem Brunnen, das wird wahrscheinlich eher in einem Museum stehen. Der Brunnen ist, glaube ich, meines Wissens nach auch schon eine Replik, aber kann auch das Original sein. Und eine Kopie davon in Tokio. Das heißt, wenn ihr nach Bamberg kommt, gibt es eine Stelle, von der könnt ihr ein Foto machen und hinterher behaupten, das habt ihr in Tokio fotografiert. Ihr seid also an dieser Stelle zweimal. Also einmal könnt ihr, also ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja, habt ihr wieder was gelernt. So. Das hat mich so inspiriert, dass wir heute Abend Chihiros Reise ins Zauberland angeschaut haben. Spirited Away, Ghibli-Film von 2001. Sehr, sehr japanisch, sehr fantasievoll, aber das würde jetzt heute wirklich den Rahmen sprengen, weil ich jetzt langsam wirklich müde werde. Das wäre mal eher was für einen anderen Podcast. So. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich sonst noch so erzählen könnte. Außer, als wir nach Hause kamen, hatten wir einen Kafkaesken Moment. Gregor Samsa hat sich in unser Obergeschoss verirrt. Ein ziemlich fetter Käfer lag auf dem Flur im Obergeschoss unter der Klappe zum Dachboden, die zwar verschlossen war, aber wohl nicht ganz dicht ist, lag ein ziemlich fettes Krabbeltier auf dem Rücken und hat mit den Beinchen nach oben gestrampelt. Nachdem wir ja neulich auch im Fernsehen die Serie Kafka gesehen haben, tolle Serie, ist wahrscheinlich noch in der Mediathek, ich glaube ARD, müsste ARD gewesen sein, ja, ich glaube schon, zu finden sein. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut rein, ist toll. Selbst wenn ihr Kafka nie gelesen habt, irgendwas hat man ja davon mitbekommen. Ich habe tatsächlich in der Schule Kafka auch nicht wirklich gelesen, aber ich habe mir jetzt nochmal die Verwandlung hergenommen. Ganz toll, Gregor Samsa wachte eines Morgens auf und stellte fest, dass er ein Käfer war. Irgendwas in der Art, also kurz zusammengefasst. Liegt da auf dem Rücken, strampelt mit dem Beinchen. Das war das, mein Vater ruft, Felix, Felix, komm hoch. Ich habe hier einen kafkaesken Moment für dich. Gregor Samsa ist hier. Dann haben wir diesen Käfer gesehen. Wir haben ihn dann nach draußen gebracht. Wirklich ein großes Vieh mit schön eigentlich. Also nicht wirklich schön, sondern eher so eigenartig. Mit schillernden blau-lila Flügeln, sah auch nicht wirklich wie ein Käfer aus. Und wir haben dann herausgefunden, dass es eine große blaue Holzbiene ist, die gerne in Totholz überwintert oder nistet. Und wir vermuten, weil die tatsächlich bei uns im Dachboden das häufiger schon zu finden waren, dass die da tatsächlich entweder überwintern oder nisten im Totholz unseres Dachgebälks. Naja, gut, wir haben Gregor nach draußen gebracht, also nicht den, also hallo Gregor, nicht du, du schläfst wahrscheinlich eh schon, kriegst das nicht mehr mit, sondern Gregor Samsa, der eigentlich eine Holzbiene war. Gregoria? Tja, wer weiß. Und damit, mit diesen kafkaesken Moment, werde ich mich jetzt hinlegen und schlafen und hoffentlich morgen früh nicht als Käfer aufwachen. Nachdem ich übrigens die Serie gesehen habe und ich habe sie noch nicht ganz gesehen, ist mir auch die Verwandlung sehr viel klarer geworden. Das ist durch die Autobiografie von Franz Kafka durchaus sehr viel einleuchtender. Vielleicht interpretiere ich das ja auch falsch. Das ist bei Kafka sehr leicht, den in alle möglichen Richtungen falsch zu interpretieren. aber das macht ja auch den Spaß von Autoren wie Franz Kafka tatsächlich aus. Man kann da unglaublich viel rein rausholen und reinlesen. So, aber wie gesagt, ich hoffe morgen kein Käfer zu sein, sondern ausgeschlafen und jetzt werde ich nämlich langsam müde. Ich wünsche euch eine gute, verwandlungsfreie Nacht. Schlaft gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.